Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Na, wer hat's gesungen, Tino?
Wolfgang Petri.
Stark! Ganz, ganz stark. Und weißt du, wo ich dran gedacht habe? An dieses Lied, als du das Sportabzeichen abgelegt hast. Ja, jetzt wirst du sagen, da gibt's auch Bronze, Silber und Gold. Ich musste dran denken, als du den kleinen Kindern vorgemacht hast, wie man richtig Sport treibt. Ich habe mir da überlegt, ob Lindsay Vonn auch bei einem Skikurs für Jugendliche teilnimmt, um denen zu zeigen, wie man richtig Ski fährt.
Ich denke ja. Gerade junge Leute lieben Vorbilder und sie lieben es auch, mal die Alten richtig rauszufordern. Insofern war das da letzte Woche ein toller Nachmittag, Jens. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also es ist wirklich für jeder Mann und jede Frau, für alle Fitness- und Altersklassen. Also das ist war hübsch, Jens. Wir können ja die 2026, um jetzt sofort in die Offensive zu kommen, zum Sportjahr für dich erklären. Team-Challenge, Sportabzeichen, da fällt mir einiges ein.
Was hätte ich denn da absolvieren müssen? Nenn mal so ein paar Highlights, wo ich vielleicht geschrauchelt wäre.
Das Schöne am Sportabzeichen ist ja, das geht nicht nach Sportarten in dem Sinne, sondern nach Disziplingruppen. Da gibt es zum einen mal den Bereich Kraft, den Bereich Schnelligkeit, den Bereich Ausdauer und die Koordination. Aus den jeweiligen Bereichen brauchst du eine Disziplin. Das kann zum Beispiel bei Koordination zählt der Weitsprung dazu. Und da wirst du jetzt lachen und sagen, Weitsprung ist doch nicht Koordination. Habe ich bis dahin auch gedacht. Und als ich schon zum Probeversuch angelaufen bin und dem Brett immer näher kam, dachte ich, oh. Und dann so fühlte sich das dann auch an. Und also das ist schon koordinativ was, wenn man der Schulzeit schon ein paar Jahre zurückblicken kann. Das ist das eine. Schnelligkeit, klar, da kannst du sprinten. Du kannst das aber auch im Schwimmbecken machen. Du kannst also auch 50 Meter schnell schwimmen oder mit dem Rad schnell fahren. Und Kraft ist zum Beispiel, ich habe den Medizinball geschleudert. Du hättest aber auch einen Schlagball werfen können oder die Kugel stoßen, sowas in die Richtung. Ausdauer ist dann auch Laufen, Radfahren, Schwimmen, alles möglich. Also wir würden was für dich finden. Du müsstest nicht zwingend alles auf dem Sportplatz absolvieren. Wir können auch ins Freibad gehen und du setzt so eine schöne Badekappe auf, wo Jens vorne mit dem Pflaster draufsteht, dass du vom Schwimmlehrer auch angesprochen werden kannst.
Ich habe mir aber nie vorgenommen, das Sportabzeichen abzulegen. Das hast du ja gemacht und einfach gesagt, okay, ich zeige jetzt mal, dass ich Sport treiben kann, was vollkommen irrwitzig ist. Also weil, dass du sportlich bist, das haben wir jetzt in den letzten 125 Folgen hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast gelernt.
Werbung.
Wir sind glücklich über unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Die Filmnächte am Elbufer sind zurück. Deutschlands größtes Kino- und Konzertfestival läuft. Seit über 30 Jahren strömen über 200.000 Besucher ans Elbufer, um Open-Air-Kino und Top-Konzerte zu erleben. Und Radeberger ist mittendrin. Auch in diesem Jahr präsentiert Radeberger wieder 6 ausgewählte Kinoabende, die Radeberger Filmnächte. Am Samstag gibt es dort zum Beispiel mit Mission Impossible The Final Reckoning einen echten Action-Thriller mit Tom Cruise. Sichert euch eure Tickets auf filmnächte.de und genießt den perfekten Sommerabend mit Kino und einem kühlen Radeberger. Prost! Weißt du, warum ich an Wolfgang Petri auch noch denken musste letzte Woche? Hast du mitbekommen? Der war bei der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Genau. Ja. Haben sie sich unbedingt gewünscht, die Mädels um Julia Quinn, die sich ja aktuell auf die Europameisterschaft vorbereiten. Und Wolfgang Petri hat den Spaß mitgemacht, fand ich toll. Man merkt aber auch, der Wolle ist auch ein bisschen älter geworden.
Man merkt es, man sieht es vor allen Dingen, wobei mein erster Blick auf seine Handgelenke ging, weil das ist mir neben Bronze, Silber und Gold am meisten in Erinnerung geblieben. Weiß der Geier oder weiß er nicht, warum er so viele Armbänder trug oder wo die jetzt vor allen Dingen sind. Also die Handgelenke sind wieder frei beim Wolfgang. Das Haar ist lang wie immer, aber deutlich grauer. Aber das hat er mit uns allen, außer mit dir gemein, weil bei dir ist es ja immer bester Glanz.
Na komm, wie kommst
bester
du jetzt
Glanz.
Raus?
Also, bester Glanz.
Ja. Da wächst doch nicht mehr viel. Auch in diesem Leben wird das nicht mehr dazu kommen, aber es ist halt so. Ich war am Wochenende, währenddessen du fleißig trainiert hast, in Schraden. Warst du schon mal in Schraden in deinem Leben?
Da erwischte mich jetzt aber sowas von auf dem falschesten aller falschen Schieße.
Südbrandenburg.
Okay, hätte ich jetzt kein Gefühl gehabt, wo das hätte sein können. Oder so. Die eigentliche Frage ist, was hast du in Schraden gemacht? War da ein Festival? Wurde da Eis gereicht? Ist da
weder noch die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden hat dort gespielt.
Und die haben dich eingekauft?
Nee, so weit geht's noch nicht. Kannst du aber, also das hat mir Hartmut Schade erklärt, ein Spieler hat das zum Geburtstag gewonnen und der durfte in der zweiten Halbzeit dann mitkicken mit Christian Fröhlich, mit Robert Koch und Silvio Schulter und Co. So, und durfte dort dann auch drei Tore schießen. 20-2 hat Dynamo gegen den DSV Schraden und Frenz gewonnen. Und das Lustige war, Robert Koch hat in der ersten Halbzeit 4 Tore erzielt und in der zweiten Halbzeit ist er dann ins Tor gegangen.
Okay, cool. Ja. Finde schön, wie du deinen Geburtstagswunsch fürs nächste Jahr mir jetzt so by the way mitgeteilt hast. Danke auch dafür, Jens.
Bitteschön. Aber Tino, genug der Vorrede. Lass uns über die Profimannschaft der SGD sprechen. Und das tun wir jetzt, wenn wir ins Trainingslager schalten, zu denen, die schon im Trainingslager der Sportgemeinschaft sind. Da sind wir auf der einen Seite. Der Kollege schreibt für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost. Freuen uns sehr. Jens Maßlich. Jens, guten Tag.
Servus aus Österreich.
Und Servus nach Österreich sagen wir auch. Ich glaube, er ist vom Jens nur wenige Meter entfernt. Sie schlafen nicht im gleichen Zimmer. Es ist keine Doppelzimmerbelegung. Sie schlafen getrennt, das können wir gleich dazu sagen. Schreibt für denselben Verlag, das darf man sagen. Sächsische.de, Sächsische Zeitung, Timo Eimert. Timo, guten Tag.
Guten Tag. Wir sind sogar 2 Häuser entfernt.
2 Häuser? Nicht das gleiche Hotel?
Doch, doch. Aber es sind mehrere Häuser hier.
Es ist dasselbe Hotel, aber sehr weitläufig, ja.
Okay. Dann gehen wir doch erstmal gleich in den Grundkurs Erdkunde und erklären den Menschen, die nicht in Windischgarsten sind, wie die zwei Kollegen und die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, wo ist Windischgarsten? Ich habe gelernt, es ist seit 1964 ein Luftkurort. Es ist im südlichen Oberösterreich und auf rund 600 Meter Höhe gelegen. Und es ist rund 90 Kilometer, also eine gute Stunde von Linz entfernt. Und Linz ist die Hauptstadt von Oberösterreich. Da kommt die Linzer Törter her. Und ihr könnt uns jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr verraten, Jens.
Ich kann so viel sagen, dass wir auf der Fahrt hierher durch eine sehr wunderschöne Landschaft gefahren sind. Wir hatten sehr viel Zeit zu schauen, weil ich leider vergessen hatte, aus meinem Telefon die Option rauszunehmen, Mautstraßen meiden. Deswegen sind wir die ganze Zeit 2 Stunden Landstraße durch Österreich gefahren. Sehr schön, kann ich nur empfehlen. Genauso wie die Gegend hier. Wir haben ein wunderschönes Bergpanorama hier um uns rum. Und vielleicht haben wir auch irgendwann noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu genießen. Aber deswegen sind wir jetzt nicht in Österreich.
Ich gehe davon aus, ihr seid damit nicht durch Tschechien gefahren. Es gibt nämlich auch die Route und die überlege ich zu machen, mal durch Tschechien zu fahren. Ich bin ja am Donnerstag dann mal für ein paar Tage bei der Sportgemeinschaft.
Das ist bestimmt auch nicht schlecht.
Kommt man an Budweis vorbei.
Es ist kürzer, aber wir mussten noch einen Fotografen in Reichenbach im Vogtland abholen, deswegen konnten wir nicht durch Tschechien fahren.
Okay.
Ich habe gestern gelesen, dass das hier die sogenannten Kalkalpen sind. Das fand ich sehr interessant.
Und hilft uns das jetzt weiter mit den Kalkalpen? Kannst du dazu noch irgendwas sagen, was die für eine Besonderheit haben?
Nee, ich habe auch nur gelesen, dass das hier ein Nationalpark ist. Und das heißt ja auch, das Hotel, in dem Dynamo ist, der ist, glaube ich, mit ohne Werbung zu machen zu wollen, Dili, das Nationalpark-Ressort.
Stark. Wir sind aber nicht da, um Erdkunde zu machen, Tino, sondern wir wollen natürlich drüber reden, was die Dynamos dort zu treiben. Wobei, man muss ja ehrlich sagen, am Sonntag sind sie angekommen und den Ball haben sie bis jetzt, bis zur Aufnahme, noch gar nicht gesehen, oder?
Ich habe alles, was ich aus der Ferne gesehen und gelesen habe, ist dem so. Da ist das praktisch Dili, das Wellness-Ressort, offenbar.
das wird man nicht gerne hören.
Ich sag mal, sie haben viel Spaß. Ja. Trainingsmethodisch kenne ich mich ein bisschen aus und würde dem folgen, was ich von Thomas Stamm gelesen habe, dass wenn man Freitag, Samstag Fußball gespielt hat, Sonntag angereist ist, dass man dann Montag auch einen regenerativen Tag machen kann, um dann Dienstag mit einer Doppeleinheit zu starten.
Von daher hat das gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie einen Aspekt oder das Hauptaugenmerk auf Teambildung legen, sondern es ist eine normale Trainingslagerwoche, es ist eine normale Trainingswoche, wo wir intensiv trainieren werden und Dienstag 2-mal Training, Mittwoch 2-mal Training, Donnerstag wahrscheinlich 1-mal, Freitag kann 2-mal sein, Samstag haben wir das Spiel, haben aber auch dadurch, dass wir 16 Uhr spielen, die Möglichkeit vormittags nochmal was zu machen, also hätten auch die Möglichkeit im Bereich Kraft-Oberkörper nochmal was zu machen, was vielleicht auch angedacht ist, von daher schon so, dass wir intensiv trainieren werden. Dann, glaube ich, ist es wie so oft nicht an eine Frage von, wie oft sind wir im Kraftraum, wie oft sind wir auf dem Platz, sondern vielleicht mit welcher Intensität. Dann kann man zweimal oder dreimal am Tag trainieren, das auf eine gewisse Zeit verteilen, oder man packt das dann in eine Einheit rein als Beispiel. Aber wird schon so sein, dass wir wie letztes Jahr auch, glaube ich, intensiv unterwegs sein werden, und dass es vielleicht auch so sein wird, dass am Samstag gegen Ried die Beine nicht ganz frisch sein werden. Es wäre gut, wenn das nicht so ist und wir dann die 260 Minuten aber auch so absolvieren können, dass es für uns einen riesen Mehrwert hat im Gesamtkonstrukt der Woche. Soll das der Belastungspeak sein, Sonntag noch mal regenerieren, Rückreise. Schon so, wie gesagt, dass das, glaube ich, eine sehr intensive Angelegenheit wird.
H2O war gestern das Gefilde, auf dem Sie unterwegs waren, oder? Also es war ja viel im Gespräch gleich, dass Sie mit einer Teambuilding-Maßnahme starten. Konnte man jetzt rätseln, was wird denn das wohl sein? Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, gut, Sie hätten klettern gehen können, aber Raften lag auf der Hand, oder Jens?
Raften lag auf der Hand. Klettern wäre die schönere Überschrift gewesen. Nach dem Ausstieg folgt der Aufstieg. Aber nein, also ich glaube, wenn man in Österreich irgendeine Teambuilding-Maßnahme unternimmt, dann ist das zu 90% immer Rafting. Ich glaube, das macht den Jungs auch immer besonders viel Spaß. Zumindest war das auch gestern wieder so zu vernehmen. Und wie Tino schon sagte, wenn du zwei Spiele in den Beinen hast, du hast Sonntag die lange Busfahrt noch in den Beinen, dann kannst du Montag sowas auf alle Fälle machen. Tatsächlich geht es aber auch erst Dienstagnachmittag an den Ball, weil Dienstagvormittag gibt es zwar eine Einheit, aber die ist nur im Fitnessraum.
Ja, dann lass uns aber trotzdem, bevor wir vielleicht über die Fitnesseinheit sprechen, übers Raften nochmal sprechen. Das waren schöne Bilder, die wir da gesehen haben. Und wie Jens schon gesagt hat, ich glaube, das macht den Jungs einfach Spaß und es trägt eben dazu bei, die Neuzugänge, und wir haben ja jetzt mehrere Neuzugänge, über die wir dann auch gleich reden werden, zu integrieren und so einen Gemeinschaftssinn zu bilden mit ganz viel Spaß. Der ein oder andere ist auch mal ins Wasser gefallen. Das gehört irgendwie alles dazu und das sah wirklich lustig aus, und ich glaube, die hatten auch richtig Bock darauf, ein bisschen zu raften. Auf der Salza, oder? Es müsste die Salza gewesen sein.
Es war die Salza, und wer hat da nicht Bock drauf? Also ich wäre auch gerne in 13 Grad kaltes Wasser gesprungen. Nein, es waren wirklich super Bilder, die da zu sehen waren. Es gab ja dann auch noch diese 5 Meter Sprungturm, nenne ich es mal. Es war jetzt in dem Sinne kein Turm. Da sind, glaube ich, auch alle irgendwie mal reingesprungen. Manche mit einem Backflip, manche mit einer ordentlichen Arschbombe. Ich denke, das hat ordentlich Spaß gemacht. Es hat auch nochmal, glaube ich, allen Spielern verdeutlicht, diese Rafting-Tour, wir sitzen alle in einem Boot und können es am Ende auch nur gemeinsam schaffen, sonst gehen wir baden.
Schönes Bild. Jens hat die Wasserspringer-Künste angedeutet. Das können Sie ja in Dresden aktuell nicht so richtig trainieren, weil die Wassersprunghalle Freiberger Platz ist ja gesperrt, oder?
Das ist so. Insofern hat da von Winko Scharpiner hat man es ja gesehen, praktisch. Die Bilder gingen ja viral, wie man jetzt neudeutsch sagt, dass Winko Scharpiner auch ein kleiner Wasserspringer verloren gegangen ist. Insofern hat er alles richtig gemacht, weil in Dresden, um das kurz aufzugreifen, es momentan nicht möglich ist. Überall, wo der berühmte Carola-Brücken-Stahl verbaut ist, wird jetzt doppelt und dreifach geprüft und wahrscheinlich auch doppelt und dreifach Vorsicht walten gelassen. Insofern wurde die Sprunghalle in Dresden erstmal vorsorglich bis auf Weiteres gesperrt.
Wenn Kroatien noch einen Wasserspringer braucht für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, also bei Winko Scharpiner, können Sie sicherlich mal nachfragen, oder? Im zarten Alter von 30, denn er ist am Sonntag 30 geworden, hat er gesagt, okay, ich habe auch noch einen zweiten Berufszweig oder eine zweite Sportart, die ich sehr gut kann. Sah gut aus.
Na, es gibt ja Vielseitigkeitswettbewerbe auch, aber das Fußball.
Na, aber Fußball und na,
Fußball,
Wasserspringen.
Also. Und Wasserspringen. Wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen uns alle ein bisschen breiter aufstellen. Das macht
das aber nicht mehr ins olympische Programm bis 28.
Also ja, dafür müssen ein paar traditionelle Sportarten raus.
Okay. Nee, aber sah gut aus, oder, Timo? Also, das waren schöne Bilder.
Er hatte bestimmt auch Zeit, das Jahr in Kroatien in seinem Urlaub zu üben.
Hat aber jetzt Familie. Ich glaube, da bist du, glaube ich, gut eingespannt. Wenn du ein kleines Kind hast, dann kannst du nicht die ganze Zeit sagen deiner Frau, okay, ich gehe jetzt mal Wasserspringen üben, sondern das muss er schon vorher gekonnt haben.
Das Kind kommt mit. Gerade im jungen Alter ist beim Wasserspringen, ist mit den motorischen Fähigkeiten, ist das sehr gut. Vielleicht ist vom Winko das Kind noch etwas kleiner, aber man kann, glaube ich, nie früh genug anfangen.
Mhm. Aber wie du schon richtig gesagt hast, er ist ja 30 und hatte bestimmt auch eine sehr lange Jugend.
Okay.
Und konnte das auch sehr lange üben. Aber es sah sehr gut aus, muss man schon sagen.
Also Teambuilding gemeistert, absolviert, und damit startet man. Meistens ist das ja dann immer im zweiten Drittel des Trainingslagers, dieses Mal gleich zu Beginn. haben wir auch noch so noch nie erlebt, oder? Also kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern, dass so eine Teambuilding-Maßnahme gleich zu Beginn des Trainingslagers war. Aber Tino hat es ja vorhin gesagt, trainingsmethodisch macht es irgendwie Sinn.
Das Erstaunliche dieses Trainingslagers ist ja ohnehin, dass es relativ kompakt ist, um nicht kurz zu sagen. Weil wir hatten auch schon Sommertrainingslager, für mich unvergessen, 2010, 2 Wochen mit Matthias Mauksch in Teistung. Bei, ich glaube, da waren 14 Tage, 35 Grad, was Matthias Mauksch natürlich nicht gestört hat. Vorbereitung war Vorbereitung.
In seiner berühmt-berüchtigten Art hat er gesagt, es ist halt so, es sind 35 Grad. Ja.
Ne? Insofern ist diese eine Woche schon kompakt, aber ich glaube, der Hauptschwerpunkt, aber das können ja Timo und Jens uns wahrscheinlich viel besser erzählen, liegt in dieser Woche gar nicht mal zwingend auf den Trainingseinheiten auf dem Platz, sondern eher im Miteinander. Und das hat Thomas Stamm ja auch gesagt, man kann auch an so einem Regenerationstag viel miteinander machen, zum Beispiel reden.
Und heute Kraft und Fußball. Heute erstmal geht's in den Kraftraum. Auch das ist ja nicht ganz unwichtig, dafür zu sorgen, dass man möglichst zum Beispiel verletzungsfrei durch die Saison kommt und da ein bisschen was für die Muskeln zu tun.
Ich glaube, das ist bei Dynamo ein ganz normales auch Trainingsprogramm. Also auch wenn sie in der letzten Woche in die Vorbereitung startet, auch da starten sie regelmäßig, bevor sie dann wieder das Training auch nehmen mit einer Krafteinheit. Und ich glaube, Thomas Stamm ist daran interessiert, das möglichst auch jetzt im Trainingslager nichts anderes zu machen, als er das sowieso schon tut. Und da ist er halt Profi drin. Deswegen wird heute mit einer Krafteinheit gestartet. Das ist für Außenstehende manchmal sehr ungewöhnlich. Da trainieren die denn eigentlich, aber ich glaube, Dynamo trainiert sehr dosiert ist das falsche Wort dafür. Sie trainieren sehr überlegt und das macht Thomas Stamm, glaube ich, gut. Und letzte Saison hat er das ja bewiesen, dass das alles Sinn hat, was er da macht.
Das ist dann auch immer eine der beliebtesten Fragen. Wird denn überhaupt trainiert? Ich sehe die dann nur auf dem Wasser oder im Kraftraum. Also wie gesagt, da ist schon ein Sinn dahinter und trainingsmethodisch hat man sich da schon Gedanken gemacht, wie das Ganze abzulaufen hat, Jens.
Ein Kollege hat heute Morgen am Frühstückstisch zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen kann, das hat gefühlt ein bisschen reiflose Vibes gerade, aber das ist es mit Sicherheit nicht. Wie Timo schon gesagt hat, die letzte Saison und die Vorbereitung der letzten Saison hat wirklich gezeigt, da steckt ein Plan dahinter, nicht nur von Thomas Stamm, sondern auch von Matthias Krahe und Co. Die Leute wissen, was sie tun und das Ende der Saison, wo du ja noch 4 Spiele mehr hattest, hat gezeigt, die Mannschaft war topfit, die war topfit vorbereitet. Deswegen würde ich mir jetzt auch absolut keine Sorgen machen, dass das hier irgendwie zu leicht angegangen wird.
Solange es keine Mike Walpurgis-Vibes hat, ist doch alles in Ordnung. Und die damalige Aufstiegssaison unter Ralf Lohse, wo man ja aufgestiegen ist in die zweite Liga, die war doch durchaus erfolgreich. Hat man doch sehr souverän damals dann den Klassenerhalt geschafft unter Ralf Lohse. Von daher gibt's da nichts zu meckern. Und Thomas Stamm hat auch schon gesagt, naja, im Test am Samstag, der findet übrigens statt. Bei Google ist der schon wieder abgesagt worden und wir haben jetzt alle gerätselt, warum ist denn der abgesagt? Das wird doch gespielt gegen den österreichischen Erstligisten SV Ried. Das hat aber wohl möglich, wir haben alle nochmal gegrübelt, damit zu tun, dass die eben 2x60 Minuten spielen. Das ist kein normales Fußballspiel. Soweit ich gelernt habe, geht ein Fußballspiel 45 Minuten, also außer bei der FIFA-Club-Weltmeisterschaft, da werden dann auch gerne mal 53 oder 55 Minuten gespielt, weil dann noch Pausen sind und was weiß ich nicht alles. Also jedenfalls 2x45 Minuten und der Test am Samstag geht nun 2x60 Minuten und da hat möglicherweise der Google-Planer und irgendwelche anderen Planer gesagt, nö, dann findet das nicht statt. Aber es findet statt. Es wird gespielt. Und das ist dann der Höhepunkt. Und ich glaube, da hat Thomas Stamm auch schon gesagt, da werden die Jungs möglicherweise auch ein bisschen schwere Beine haben am Samstag. Aber das ist eingeplant und eingetaktet für den Samstag.
Ich habe noch tatsächlich eine andere Vermutung, warum das Spiel wieder bei Google als abgesagt gemeldet worden ist. Wir haben hier, als wir gestern auf dem Trainingsplatz schon mal gucken waren und am Hotel gucken waren, 3 unterschiedliche Anstoßzeiten gefunden. Da steht immer von 14 Uhr die Rede, dann mal von 16 Uhr und dann mal wieder von 18 Uhr. Es war sehr amüsant und da müssen wir erstmal rausfinden, wann die denn eigentlich nun spielen.
16 Uhr war das Letzte, was ich gehört hatte. Gibt es da jetzt auch schon Veränderungen oder würfeln wir das aus?
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Auswürfeln ist, glaube ich, keine Möglichkeit, aber es gibt tatsächlich 2 verschiedene Schilder. Eins vor dem Hotel von Dynamo, da steht 16 Uhr drauf und eins am Sportplatz, da steht was von 18 Uhr geschrieben. Aber Das klären wir natürlich auf alle Fälle noch auf. Und die richtige Uhrzeit ist wohl eher 16 Uhr.
Das werden ja, wenn zweimal eine Stunde gespielt wird und Thomas Stamm wird ja ähnlich wie am vergangenen Wochenende durchwechseln. Vielleicht spielt die eine Mannschaft 16 Uhr und die andere 18 mit einer Stunde Pause.
Das sind die Vorstellungen vom Kollegen Tino Meyer. Dann lass uns mal über die ersten Tests sprechen. Ich glaube, da müssen wir nicht ganz so ausschweifend drüber reden. Das waren so die Testspiele zum Warmwerden, oder? Dieses 7:0 in Weida und das 14:0 in Kamenz. Wieder gegen den Ball treten, ein bisschen Spaß haben. Dritte Halbzeit ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Autogramme geben, habe ich am Samstag in Kamenz gesehen. Also ich glaube, die Fans sind da auf ihre Kosten gekommen und die Spieler wissen immer noch, wo das Tor steht.
Lockerer Aufgalopp, ne, ist die Überschrift darüber. Mhm. Und vor allen Dingen auch Fanpflege. Dritte Halbzeit, dachte ich spontan, trinken ist auch wichtig. Ja, nee, du meinst natürlich das Autogramme schreiben. Und das war in Kamenz ja wirklich eine XXL, dritte Halbzeit. Aber auch ganz bewusst, Thomas Stamm hat das ja auch dann gesagt, dass man A, während so eines Spiels die Intensität selber bestimmt, gerade gegen solche Gegner, und B, diese dritte Halbzeit doch das Entscheidende ist. Und man hat gesehen in Kamenz, wie groß die Begeisterung ist, wenn Dynamo, ich sage jetzt mal ganz flapsig, und da ich aus Kamenz komme, kann ich mir das erlauben, wenn Dynamo aufs Land kommt, wenn Dynamo mal raus zu den Fans fährt, das war ja auch der Versuch des Trainingsauftakts in Kossebaude, dass man mal weg vom Habichstadion, weg von der Trainingsakademie hin zu den Leuten fährt. Und das habe ich letzte Woche schon gesagt, glaube ich, ein guter Ansatz. Und in Kamenz hat man gesehen, wie sehr die Leute sich doch immer wieder freuen. Und da sowas wie Sachsenpokal ja in dieser Saison ausfällt, wo das ja so ein ähnlicher Charakter in den vergangenen Jahren war, finde ich das echt eine gute Sache, so diese Oberlausitz-Tour, die Dynamo da in der Sommerpause macht. Und rein sportlich gesehen ging es am Ende wirklich darum, unter sowas wie Wettkampfbedingungen wieder ein bisschen Fußball zu spielen. Nicht mehr und nicht weniger.
Finde ich auch. Ich glaube, wir steigern uns dann so langsam, was die Gegner betrifft. Also jetzt SV Ried wird ein anderes Kaliber sein. Die sind immerhin in die erste österreichische Liga aufgestiegen. Und eine Woche später geht's dann gegen Slavia Prag. Danach kommt dann dieses Turnier in Zwickau gegen den FSV Zwickau, aber eben auch gegen den VfL Wolfsburg. Also ich glaube, auch der Stärkegrad des Gegners wird sich jetzt immer weiter steigern. Da war das ein, wie Tino so schön gesagt hat, ein munterer, lockerer Aufgalopp.
Genau, ihr habt ja alles schon gesagt eigentlich. Es war vor allem für die Fans wichtig, dass die Fans mal die Spieler, die Dynamo-Spieler zu Gesicht bekommen. Und jetzt wird nach und nach der Gegner gesteigert, aber auch Dynamo wird sich ja jetzt nach und nach weiter steigern. Ist auch ein bisschen noch an die Belastung angepasst. Die erste Woche sollte ja ein bisschen auch dazu dienen, das hat Tim Schreiber letzte Woche gesagt, reinzukommen, mal wieder gegen den Ball zu treten. Wenn man das 4 Wochen nicht gemacht hat, dann ist logischerweise der ein oder andere Fehlpass dabei. Und jetzt wird das nach und nach gesteigert.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Dann lasst uns mal über die Neuen reden. Letzte Woche war das ja noch überschaubar. Da hatten wir ja nur quasi als richtigen, echten Neuzugang Alexander Rosipal von Hansa Rostock. Und jetzt sind noch 3 weitere Spieler dazugekommen. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, Jens, oder? Also jetzt kann man sagen, Thomas Brendel hat zum Trainingsstart gesagt, es werden Spieler kommen. Er hat Wort gehalten.
Er hat Wort gehalten. Ich glaube, du hast jetzt Marlon Fass auch in deiner Aufzählung noch nicht mit drin gehabt, der ja aber eigentlich...
Naja, aber der wird ja nicht lange bleiben.
So ist der Plan, ja. Ich weiß auch, dass er einem sächsischen Viertligisten angeboten wurde. Der sächsische Viertligist aber gesagt hat, das reicht uns nicht, ist uns nicht gut genug für die Regionalliga. Deswegen mal sehen, ob sich ein Abnehmer findet. Aber prinzipiell hat Thomas Brendel Wort gehalten, es sind Spieler gekommen. Der Kader ist aber in meinen Augen noch nicht fertig. Da muss hier und da noch was passieren. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Konrad Faber, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht gesehen, weil ich die letzten 2 Wochen anderweitig beschäftigt war und noch kein Dynamo-Spiel verfolgen konnte. Mein Kollege hält aber große Stücke von ihm. Deswegen muss ich sagen, ich bin sehr gespannt, ob er vielleicht sogar noch ein Upgrade zu Jonas Sterner sein kann. Auch von Nils Frühling erwarte ich mir so ein bisschen was. Also man muss wirklich sagen, Thomas Brendel hat Wort gehalten.
Tino, wir hatten es ja letzte Woche gesagt, das wird jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und man muss sich ja noch ein bisschen Luft lassen. Also entscheidend wird ja dann auch nochmal die Phase zwischen 15. August und 30. August. Da können ja auch nochmal ein paar Pralinen aufploppen, weil bei dem ein oder anderen Erstligisten ein Spieler unzufrieden ist mit der Gesamtsituation und sagt, ich will doch nochmal was anderes probieren. Ich will nochmal eine andere Luft einatmen.
Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich jetzt auch habe, so, dass wir den ersten Schwung an Transfers jetzt gesehen haben, dass jetzt womöglich die nächsten 3-4 Wochen gar nichts passiert.
Und dann geht es weiter am 12., 14. und 20. August, hat, wie na, du letzte Woche gesagt hast.
Das hast du dir gemerkt, ne? Da werden die Pralinen verteilt. Wobei ich ein bisschen dabei Jens bin, dass ich auch beim Konrad Faber denke, so nach dem ersten, was man so gehört, gelesen hat, wenn man so ein bisschen seine Eigenschaften, also eine gewisse Schnelligkeit am Ball auch haben, hat eine Zweitliga-Erfahrung, bringt ein bisschen Internationalität mit, also hat auch ein bisschen was schon gesehen. Das scheint mir doch ein sehr, sehr guter Neuzugang zu sein, also auch immer im Rahmen dessen, was Dynamo in der jetzigen Transferphase kriegt. Und einen ähnlichen Eindruck habe ich ein Stück weit von Nils Frühling. Ich meine, es ist ja immer wieder schön, wenn man dann in den sozialen Medien mal so ein bisschen die Kommentarspalten rauf und runter liest. Das ist mitunter unterhaltsam, manchmal ist es auch informativ. Diesmal nach dem Frühling-Transfer am Sonntag ging es hin und her. Die einen gratulierten Dynamo zu einem guten Stürmer. Ein Kommentar war, danke Dynamo, dass er unsere Resterampe leer kauft. Also nach Rossipal jetzt auch Frühling. Wobei da war mein Impuls dann eher zu sagen, na vielleicht doch ein bisschen neidisch, dass er jetzt in Dresden spielt. Also aus Hansa-Sicht bin ich gespannt, aber auch die Biografie von Nils Frühling ist eine spannende und auch er hat schon Zweitliga-Erfahrung und ich erinnere immer wieder gern an den Podcast, als wir vor 6-7 Wochen mit Patrick Franz zusammengesessen haben und überlegt haben, wer soll denn Dynamo verstärken? Waren wir uns einig, dass Zweitliga-Erfahrene oder Spieler, die dort schon gespielt haben, Dynamo weiterbringen können und da zählen Faber und Frühling unbedingt dazu. Also das finde ich jetzt für die jetzige Phase absolut in Ordnung, aber klar, 2-3 Leute müssen schon immer noch kommen.
Also fangen wir mal an, gehen wir es mal durch, Timo. Tino und Jens haben ja schon ein bisschen von Konrad Faber geschwärmt, hat zuletzt beim FC St. Gallen in der Schweiz gespielt, kennt natürlich Thomas Stamm, so ein bisschen aus Freiburger Zeit, da war der, also Stammtrainer bei der U19, er hat in der U23 gespielt, er kennt auch Sascha Riesch, Claudio Kammerknecht und Christoph Daferner, das macht Sinn. Und der hat gleich mal gesagt, okay, ich habe auch Dynamo Dresden immer ein bisschen verfolgt. Also der weiß, auf was er sich einlässt. Und ja, tritt in ordentliche Fußstapfen, denn Jonas Sterner hat gute Fußstapfen hinterlassen.
Er tritt in ordentliche Fußstapfen, aber wenn ich mir seine Biografie so angucke, dann kann er die auch anderweitig ausfüllen, denke ich. Natürlich, man sollte jetzt nicht so viel schon Erwartungen an ihn haben, weil bisher hat er noch kein Pflichtspiel für Dynamo gemacht und wir haben schon über einige Neuzugänge geschwärmt. Ich erinnere immer nur, vor 2 Jahren kam mal Manuel Schäffler und haben alle gesagt, das ist der Königstransfer, Manuel Schäffler. Und wie die Geschichte geendet ist, das wissen wir ja alle sehr gut. Und deswegen aber, ich glaube, dass das auf Konrad Faber, ist auch eine ganz andere Position, nicht zutrifft. Ich bin da ganz bei euch, dass ich sage, das, was bisher verpflichtet worden ist, dass das okay ist, dass das gut ist. Aber da muss natürlich noch was kommen. Und auch da erinnere ich an die Transferperiode vor 3 Jahren, war das, glaube ich, die erste Saison von Markus Anfang. Da hat er immer gepredigt, die guten Neuzugänge, die kommen immer erst zum Schluss. Und ich glaube auch, dass es dieses Mal nicht anders, dass die guten Neuzugänge in der zweiten und in der dritten Liga erst sehr, sehr viel später kommen.
Naja, und er kennt natürlich auch Dominik Koter. Die beiden haben zusammen in Regensburg gekickt und haben quasi damals dann in der Relegation für den Aufstieg der Regensburger gesorgt. Er hat auch, wie gesagt, Zweitliga-Erfahrung, 53 Spiele für den Jan in der zweiten Liga bestritten und internationale Erfahrung in der Conference League gespielt. Also der Mann bringt ein bisschen was mit und ich glaube, es ist auch nicht von Nachteil, dass Thomas Stamm und er sich schon kennen. Das haben wir ja zuletzt gemerkt, Jens, immer wenn da irgendwie so ein paar Vorkenntnisse von Thomas Stamm vorhanden sind, dann hat das meistens gefunzt.
Das hat meistens funktioniert und warum soll Thomas Stamm da irgendwas daran ändern? Also ich glaube, das zeigt nochmal, was Thomas Stamm denn wirklich für ein Gewinn auch für Dynamo Dresden ist, weil Thomas Stamm einfach ein sehr großes Netzwerk besitzt und sehr viele Spieler eben auch kennt aus seiner Zeit aus Freiburg, die wirklich perfekt ausgebildet sind, dann sicherlich bei anderen Stationen erstmal wirklich Fuß fassen mussten oder konnten. Und scheinbar hat ja auch Thomas Stamm bei Ihnen einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sonst würden Sie ja nicht freiwillig immer wieder zurückkommen. Also viel besser geht's eigentlich nicht.
Das wurde Thomas Stamm ja auch, glaube ich, in der letzten Pressekonferenz gefragt, inwieweit da eine Kooperation mit dem SC Freiburg denkbar ist. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht über Kooperation ja oder nein diskutieren. Aber das, was Jens gerade gesagt hat, ich denke, dass diese Komponente Freiburg Dynamo sehr, sehr gut tut.
Und wie gesagt, wir haben es letzte Woche auch gesagt, das Notizbuch von Thomas Stamm, das nützt Dynamo, dass er da doch den einen oder anderen Spieler aus der Vergangenheit kennt. Selbst wenn er vielleicht mal mit dem kurzen Kaffee getrunken hat oder nach einem Spiel geplauscht hat, hat man da ja irgendwie vielleicht einen Kontakt aufgebaut. Wir haben es bei Rosipal gemerkt, die kannten sich auch so ein bisschen und das scheint nicht von Nachteil gewesen zu sein. Ihr habt schon gesagt, dass Nils Fröhling, der am Sonntag verpflichtet wurde, natürlich schon Erfahrung hat in der zweiten Bundesliga. Die hat Konrad Faber auch. Das war ja klar, Tino hat es gesagt, dem Kollegen Patrick Franz immer so wichtig, dass man Spieler verpflichtet, die schon eine gewisse Zweitliga-Erfahrung hat. Das ist auch bei der aktuellen Dynamo-Mannschaft, wo man ja wirklich ein paar Spieler hat, die in ihre erste Zweitligasaison gehen, wirklich nicht von Nachteil. Nils Fröhling, Hansa Rostock, der ist natürlich verhaltensauffällig gewesen, gerade jetzt im Rückspiel im Februar, weil er das Tor geschossen hat und für den Siegtreffer da von Hansa verantwortlich war. Man hat natürlich mit ihm jetzt vor allem die Offensive verstärkt.
Was er, glaube ich, jetzt in Rostock die letzten Jahre gezeigt hat, für welche Qualitäten er stehen kann, wer das ein bisschen verfolgt hat, da muss ich, glaube ich, nicht groß ausholen. Er wird ein Bestandteil von der Mannschaft sein, von der Gruppe, wird nicht der einzelne Spieler sein, wie es letztes Jahr auch war. Ich glaube, wir müssen über das große Ganze kommen. Er kann das große Ganze sehr, sehr gut ergänzen mit vielen anderen Spielern auch, die schon da sind, neu dazugekommen sind oder noch dazu kommen werden. Von daher habe ich die Erwartungshaltung, dass er ein Bestandteil vom Team wird, wie alle anderen auch, weil das wird ausschlaggebend sein. Das war ja eine gute Zweitliga-Runde Spiel.
Er hat halt eine sehr spannende Biografie, unabhängig jetzt von seinen fußballerischen Leistungen. Er ist, glaube ich, in Texas geboren, in Schweden aufgewachsen, dann in relativ jungen Jahren auch nach Deutschland gewechselt zu Hansa Rostock. Also das ist schon alles sehr, sehr spannend. Und ich sage aber, dass er die Offensive verstärkt, dennoch bin ich der Meinung, dass Dynamo neben Christoph Taferner noch einen zweiten Knipser braucht. Und ich glaube nicht, dass das Nils Fröhling, zumindest ist das nicht seine Quote in den letzten Jahren gewesen, die eines Stürmers, sondern eher eines offensiven Mittelfeldspielers. Kann wahrscheinlich auch auf den Außen spielen, aber Dynamo braucht wahrscheinlich noch einen zweiten richtigen Stürmer.
Bin ich komplett bei dir. Also ich würde ihn auch eher als offensiven Mittelfeldspieler titulieren und weniger jetzt als den Stoßstürmer, als quasi Taferner oder Kutschke, weil du brauchst auf jeden Fall noch einen Knipser, da bin ich bei dir. Aber das ist dann möglicherweise wirklich noch so eine Position, die man kurz vorm Ende der Transferperiode holt.
Das ist eine Pflichtposition, definitiv, weil ich weder einen Stefan Kutschke noch einen Robin Meisner als qualitativ gleichzusetzenden Ersatz sehe. Aber diese Rolle soll Nils Fröhling meines Erachtens auch nicht einnehmen. Er hat diese früher so gern beschworene Polyvalenz, wenn man sich das mal so anschaut, hat wohl, wie ich das ja so lese, 47 Spiele als Mittelstürmer gemacht, 34 im offensiven Mittelfeld, kann links außen, rechts außen, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Er ist definitiv eine Verstärkung für die Offensive, aber er ist nicht der Knipser, der Christoph Taferner 1:1 ersetzen könnte.
Und trotzdem schon ein bisschen Erfahrung in der zweiten Liga. Und der kennt ein emotionales Umfeld. Also zwei Dinge, die da zusammenpassen, Tino.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich gesagt habe, für den jetzigen Stand sowohl Faber als auch Fröhling sehr, sehr gute Neuzugänge. Auch Rosipal finde ich einen wirklich sehr guten Spieler, der Dynamo weiterbringen wird. Und der eine oder andere wächst ja dann manchmal auch über sich hinaus und entwickelt sich viel, viel besser, als wir es manchmal prognostizieren. Und da würde ich dann Gladbeck mal überleiten, auch zum nächsten Neuzugang. Kofi Amoako, der ja in der vergangenen Saison beim VfL Osnabrück gespielt hat, aber
da auch nur ausgeliehen war nach Osnabrück vom VfL Wolfsburg. Ne? Da kann man natürlich bei so einem Transfer jetzt wieder zweierlei sagen. Warum lässt Wolfsburg den gehen, wenn er doch ein großes Talent ist? Andererseits ist Dynamo halt auch eine Adresse und könnte mir gut vorstellen, dass der Kofi da auch beim Maxi Arnold vielleicht mal nachgefragt hat. Und das, denke ich, könnte am Ende auch so ein, nicht Königstransfer, wir müssen da gar nichts bewerten oder die jetzt in eine Reihenfolge bringen, aber ein sehr wertvoller Transfer sein, der sich im Laufe so einer Saison entwickelt und der zumindest vielleicht ab der Hälfte der Saison dann auch ein ernsthafter Konkurrent zu Vinko Schapina auf der Sechserposition sein kann und wahrscheinlich so der Plan bei Dynamo auch sein soll.
Naja, klar, fürs defensive Mittelfeld kannst du sicherlich auch noch jemanden brauchen. Berger ist ja weggegangen und von daher ist es gut, da jetzt nochmal einen neuen Spieler und vielleicht auch eine qualitativ Verstärkung zu holen.
Und wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn wir es doch irgendwie ranken wollen und in eine Reihenfolge bringen wollen, ist er wohl der Spieler, der den höchsten Marktwert hat. Ja, das ist immer so eine fiktive Größe, finde ich, weil was heißt schon Marktwert? Mhm. Aber er wird eben mit 900.000 Euro taxiert und das ist Stand jetzt der höchste Marktwert im Dynamo-Kader. Ist gewissermaßen auch eine Aussage.
Seid ihr auch so neugierig? Also ich bin auf ihn natürlich schon neugierig, muss man sagen. Also wir haben jetzt den VfL Osnabrück vornehmlich in der letzten Saison verfolgt, wenn sie gegen uns gespielt haben, also gegen Dynamo Dresden. Das war jetzt in der Rückrunde nicht das Angenehmste. Aber er muss ja beim VfL Wolfsburg auch irgendwas gemacht haben, erfolgreich gemacht haben, weil er hat ja dort seinen ersten Profivertrag erhalten und hat U-Nationalmannschaft gespielt.
Nicht nur seinen ersten Profivertrag, er hat auch, glaube ich, auch zwei Bundesliga-Minuten in zwei Spielen gesammelt, also wurde zweimal in der Schlussphase eingewechselt. Und was ich bemerkenswert finde, der VfL Osnabrück hatte ja vergangene Saison eine sehr durchwachsene Saison mit einem Trainerwechsel und er hat, glaube ich, über 35 Spiele gemacht, also war unter beiden Trainern Stammspieler. Und das zeigt dann auch schon seine Qualität, finde ich, wenn du unter zwei verschiedenen Trainern deine Qualität immer wieder auf den Platz bringst und da unabhängig von dem, wer der Trainer ist, spielst. Das zeigt dann einfach, wie gut er sein kann. Aber das muss er natürlich auch hier in Dresden zeigen.
Ich würde vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Ich glaube, klar, man kann ihn jetzt nicht komplett mit Dennis Duhr vergleichen, aber bei dem dachte vielleicht auch zu Beginn der letzten Saison, das könnte einer sein, wurde als großes Talent gepriesen, hat, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einmal im Spieltagskader war. Klar, Kofi hat letzte Saison, war Stammspieler in der dritten Liga beim VfL Osnabrück. Zweite Liga ist aber nochmal was ganz anderes. Ich bin, so wie ihr, sehr gespannt, würde aber tatsächlich ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, zumal du auch, du hast ja auch noch einen Ayas Chazar, der kämpft auch um seinen Platz im defensiven Mittelfeld. Ganz so einfach wird es dann wahrscheinlich doch nicht.
Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt mit Dennis Duhr vergleichen, sondern mir fällt ein ganz anderer Name ein. Nicht nur, weil sie äußerlich auch ähnlich aussehen. Und zwar Michael Akoto, der damals auch, glaube ich, in der Zweitligasaison gekommen ist. Den man auch nicht so richtig, ich glaube, von Mainz 2 damals auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte und der dann sehr überrascht hat. Und weiß jetzt gar nicht, ob werden wir dann ja sehen im Laufe der Saison, ob es eher in die Akoto-Richtung geht oder eher in die Dennis Duhr-Richtung.
Michael Akoto, wenn ich es richtig gesehen habe, aktuell vereinslos. Und Dennis Duhr, weil er ihn gerade erwähnt hat, soll ja jetzt bei Energie Cottbus möglicherweise im Gespräch sein. Probetraining zumindest.
Energie Cottbus hat das ja in den letzten Jahren häufiger gemacht, dass sie Spieler, die bei anderen Vereinen aufs Abstellgleis geraten sind, dass sie die zum Probetraining eingeladen haben. Und jetzt, also ich will da gar nichts sagen, ob das jetzt was wird oder nicht wird. Das muss Energie Cottbus selber für sich entscheiden. Aber ich glaube, dass Dennis Duhr an sich kein schlechter Spieler ist, aber es hat letzte Saison einfach in der Breite des Kaders nicht gereicht. Also es waren einfach zu viele Spieler vor ihm, die besser waren als er. Und da hat dann Thomas Stamm auch wenig gesehen, dass er gesagt hat, ich muss ihn unbedingt in den Spieltagskader mit aufnehmen oder er muss unbedingt jetzt Minuten sammeln. Und bin gespannt, wie es da mit ihm weitergeht.
Die Spieler hat der Kofi jetzt natürlich auch vor sich. Ja, das gehört halt auch dazu. Deswegen, er kann eine Überraschung der Saison werden, da bin ich vollkommen bei euch, aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt so.
Das ist jetzt der sechste Neuzugang, glaube ich. Und wenn noch zwei, drei kommen, werden wir am Ende irgendwo wahrscheinlich bei acht rauskommen, dass da nicht alle acht einschlagen können
und dass da am Ende auch, ich sage es jetzt einfach mal so, Dennis Duas dabei sein können, ich glaube, ist ganz normal. Ich finde, die Quote in der vergangenen Saison war recht hoch. Also die Erfolgsquote bei den Transfers im Winter lag sie bei nahezu 100%. Das war in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch schon deutlich schlechter. Da haben wir uns schon deutlich öfter was versprochen und wurden dann eher enttäuscht oder besser gesagt, die Spieler haben dann enttäuscht oder es hat nicht gepasst. Insofern bin ich jetzt mal ganz zuversichtlich, aber klar, am Ende können wir uns in 8 Monaten wiederhören und Kofi Amaoka hat irgendwie 3 Spiele gemacht und der Jens spielt dann wieder die Passus ein, wo ich ihn als große Hoffnung gepriesen habe oder so. Das kann alles sein. Aber auch Stand jetzt, sage ich, ist es ein junger, talentierter Mann und dass er sich für Dynamo entschieden hat und Dynamo ihn verpflichtet hat, ist jetzt erstmal nicht schlecht, glaube ich. Und es gibt ja Tatsache auch diese zweite Mannschaft. Das müssen wir ja auch dazu sagen. Also insofern,
darf er da nicht spielen.
Naja, aber insofern kann der Dennis-Dua-Effekt eigentlich nicht eintreten, weil wenn er ganz weit weg sein sollte von der ersten Mannschaft, dann wird er, denke ich, schon mal 2, 3 Spiele in der zweiten machen, einfach, dass er mal gegen Ball tritt, wenn er so offen ist. Und na klar ist er dort gnadenlos unterfordert, aber in einem Spitzenspiel der Sachsenliga hervorzustechen, das kann ja auch mal gut tun. Wohl wissend, dass das dann nur, lass mich kurz durchzählen, 6. Liga ist und dass es bis zur 2. 4 Klassen Unterschied sind. Aber wenn du gar nicht im Kader bist, gar nicht spielst, dann kannst du auch mal in der Sachsenliga das Spitzenspiel bestreiten gegen Stahl Riesa zum Beispiel.
Dass ich dir deine stichhaltigen Prognosen am Ende der Saison noch mal kurz eingespielt habe, das hast du ein bisschen schmerzhaft ernst genommen, oder?
Ich spiele ein bisschen mit dem Feuer, ich weiß, aber nachdem es im letzten Jahr so schlecht lief, will ich mir einfach noch eine zweite Chance selber geben und mache die eine oder andere Prognose in der Hoffnung, man kann nicht noch mal 100% daneben liegen. Mhm. Und dann hoffe ich, dass du natürlich aus Fairnessgründen dann auch die erfüllten Prognosen einfach mal einspielst und mich damit überraschst. Das ist so ein bisschen, ja, mein Spagat gerade.
Das sitzt sehr tief beim Kollegen Meier.
Naja, ich merke schon. Jens, dich müssen wir jetzt leider verabschieden. Du musst zu den ersten Tätigkeiten des Trainingstages. Deshalb vielen Dank an dich, Jens Maßlich, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Bis bald mal wieder.
Danke für die Einladung. Bis bald. Tschüss.
Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Themen. Nicht nur die Neuzugänge, sondern wir kennen ja jetzt auch das Trikot der Sportgemeinschaft. Das ist ja am Wilden Freitag veröffentlicht worden. Ich sag mal wilder Freitag, weil am Freitag auch der Spielplan kam. Also am Freitag kam so einiges. Wie gefällt's euch? Ich bin ja mittlerweile Generation Klassik und finde es, ich brauche kein Trikot, wo 28 Streifen und noch ein paar Kringel und irgendwelche Buletten runterfallen, wie jetzt bei Dortmund ist das, glaube ich, bei diesem Clubweltmeisterschaftstrikot. Brauche ich alles nicht. Schönes, klassisches, gelbes Trikot. Und wenn man dann noch eine Hommage an Meißen macht, finde ich es gut. Also mir gefällt's.
Ich finde ja den Aspekt sehr interessant, aber mittlerweile ist das, glaube ich, Standard, dass es ja 2 verschiedene Trikots gibt. Und zwar eins für die Spieler und für die Profimannschaft und eins für die Fans. Weil natürlich diese Meißner Schwerter, das ist natürlich ein geschütztes Firmensymbol, das darf natürlich nicht am Spieltag auf dem Trikot sein.
Wegen Werbung.
Wegen Werbung, genau. Ja, das ist quasi dann eine Art Schleichwerbung und das verbietet dann der Verband. Aber ich finde es, wie du auch, sehr gelungenes Trikot, gelungenes Zweitliga-Trikot. Da hat sich der Verein was überlegt, gemeinsam auch mit dem Fanshop zusammen und auch mit dem Ausrüster. Und es ist sehr gut umgesetzt worden.
Jens, du weißt, mir ist Trikot im Grunde egal. Hauptsache es ist schwarz und gelb. Aber auch mir.
Also, guck mal, das ist die Arbeitskleidung. Und ja, das beste Trikot ist das, wo man erfolgreich ist. Deshalb war das in der letzten Saison natürlich ein gutes, schönes Trikot, und vor allem erfolgreiches Trikot. Aber es sollte schon schick aussehen, finde ich.
Nee, da bin ich auch eher Team schlicht. Also nicht schlicht im Sinne von billig, sondern halt möglichst wenig Schnörkel. Und mir gefällt es auch sehr gut. Und dieser Trend, den man in der Bundesliga mitunter sieht, irgendwie das noch und dort noch eine Farbe gemischt und irgendwie, das gefällt mir ehrlicherweise nicht so. Da mag ich dieses klassische Schwarz-Gelb zum Beispiel. Irgendwie, also ein gelbes Trikot mit ein paar schwarzen Applikationen. Finde ich sehr, sehr gut. Und es sind ja, glaube ich, so die Feinheiten, auf die es am Ende ankommt. Und dass zum Beispiel das Logo jetzt nicht irgendwie mechanisch oder wie auch immer drauf gepappt ist, sondern wieder aufgenäht wurde. Ich glaube, das ist am Ende so ein kleines Schmeckerchen. Aber am Ende bin ich bei dir, Jens. Ein gutes Trikot ist nur dann ein gutes Trikot, wenn es ein erfolgreiches Trikot ist.
Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sich dieses Trikot gut verkaufen wird, weil glaube, bei den Fans kommt das überwiegend gut an, oder? Wenn man so ein bisschen liest und hört, kommt das jetzt nicht schlecht an.
Der richtige Fan kauft sich doch, glaube ich, sowieso fast die Saison das neue Trikot, egal wie es aussieht, um es einfach seinen Verein zu repräsentieren. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch eher so ein Fan von Retro-Trikots, deswegen fand ich das Trikot vor, glaube ich, 2 Jahren. Das war dann noch der alte Ausrüster, was so ein bisschen an die letzte Oberligasaison erinnert hat oder an die Double-Saison 89-90. Das fand ich mit eins der schönsten der letzten Jahre. Aber das ist auch sehr schön.
Und aus der Erfahrung wissen wir, entscheidend ist, dass die Hose schwarz ist und nicht etwa gelb.
Ja, das ist wirklich entscheidend. Und wir warten natürlich jetzt gespannt, was wird das Auswärtstrikot sein.
Und das Tritt-Trikot und das Torwart-Trikot. Da kommen ja noch ein paar Präsentationen in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja, na klar.
Das Torwart-Trikot konnte man ja schon in den 2 Testspielen begutachten. Es ist grün, habe ich gesehen.
Ja, aber der Torhüter hat natürlich auch Möglichkeiten, oder? Ich glaube, du kannst, das hat mir Benny Kirsten mal gesagt, unterschiedliche Farben wählen. Wenn zum Beispiel der Gegner, wie der Auftaktgegner in der 2. Bundesliga, in grün spielen wird, kannst du sagen, okay, ich spiele heute hinten in Weinrot oder, keine Ahnung, in schwarz.
Schöne Überleitung, Jens, zum Spielplan, den es ja seit dem verrückten Freitag, wie du sagtest, auch gibt. Und grün ist die Farbe des Gegners. Wir brauchen ja nicht auf Spannung machen. Ne? Grün ist die Farbe des Gegners. Man nennt sie auch die Kleeblätter. Es gibt eine erbitterte Feindschaft zum großen ersten FC Nürnberg. Wir reden über Greuther Fürth.
Was mir gut gefallen hat, bei allen quasi Erst- und Zweitligisten, war jetzt dieser schöne Brauch, der aus der NFL rübergeschwappt hat. Wir präsentieren ganz, ganz lustig unsere neuen Gegner für die neue Saison und präsentieren den Spielplan mit ein paar schönen Videos und so. Das hat fast jeder Verein gemacht, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, der VfB Stuttgart hat es mit dem Krokodil gemacht, mit seinem Maskottchen. Also jeder Verein hat das so ein bisschen, muss ja Social Media like so dargestellt, Mensch, das sind unsere fetzigen Gegner. Und bei Dynamo fast immer dieser kurze Ausschnitt, damals, ich glaube, das war der Aufstieg 2011 von diesem, ja, doch sehr emotionalen Fan. Die SGD ist wieder da!
Ich freue mich riesig für die Dynamo. Wir haben jahrelang drauf gewartet. Jetzt ist es wieder soweit! Die SGD ist wieder da!
Also sehr, sehr schön, wie Dynamo Dresden da dargestellt wird. Ja, Auftaktprogramm Sportgemeinschaft. Für uns war ja klar, dass wir quasi mit einem Auswärtsspiel beginnen. Das Auswärtsspiel ist jetzt auch nicht ganz so weit weg. Ich glaube, in den Rohnhof, wie heißt denn aktuell eigentlich das Stadion in Fürth? Das hat ja auch schon diverse Namen. Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Hieß ja auch schon mal Playmobil-Stadion, oder? Ja. Also dort wird der Auftakt stattfinden. Was sagt er zum Auftaktgegner? Ich glaube, da hätte es Dynamo schwerer erwischen können.
Da bin ich bei dir. Also ich denke, einfacher als Fürth wird es, glaube ich, nicht mehr in dieser Zweitligasaison. Mhm. Fürth hat in den letzten Jahren eher im Tabellenkeller gespielt. Natürlich heißt das nicht, dass sie das auch in der neuen Saison tun werden. Aber das ist, glaube ich, ein dankbarer Auftaktgegner.
Und dann wird es aber gleich happig, finde ich, Tino. Also dann geht's mächtig gewaltig, um es mal mit der Olsenbande zu sagen, zur Sache. Dann geht's im Elbklassiko gegen die Magis hier zu Hause. Heimpremiere, dann Arminia Bielefeld, das Duell, was du ja als Zweitliga-Auftakt getippt hattest. Dann kommt Schalke nach Dresden und dann geht's ins Saarland zur SV Elversberg, die ja in der letzten Saison immerhin Tabellendritter gewesen sind. Bei Elversberg muss man gucken, wie die sich jetzt entwickeln durch die vielen Abgänge. Trainer ja auch weggegangen. Aber trotzdem, das ist durchaus knackig. Mittendrin dann auch noch das Pokalduell gegen den FSV Mainz. Ich sag mal so, nach 4, 5 Spieltagen wissen wir, wo Dynamo Dresden steht.
Na, ich würde jetzt insofern ein bisschen ketzerisch kontern, was ist das perfekte Einfach oder das perfekte.
Das hast du genauso.
Ja, ja genau, weil es ist ja am Ende auch der Punkt, ne? Ich meine, dass Dynamo auswärts spielt, ist klar. Das waren äußere Umstände. Besser wäre ein Heimspiel gewesen. Okay, das gab es jetzt nicht. Es musste auswärts sein aufgrund der Finals, die ja da an dem letzten oder der Finals, wie ich jetzt gelernt habe. Man spricht das Deutsch aus. Es sind deutsche Meisterschaften. 19 deutsche Meisterschaften am 1. Augustwochenende in Dresden, die Finals und deshalb Dynamo auswärts. Was wäre also der beste Auswärtsgegner gewesen? Ja, so ein Mitaufsteiger. Deswegen hatte ich so ein bisschen auf Bielefeld ja gesetzt und irgendwie hätte ich es auch irgendwie gut gefunden. Egal, Fürth bin ich bei Timo.
machbar oder auch nie machbar, aber es ist jetzt nicht der, einer der ganz Großen. Und ansonsten finde ich das Auftaktprogramm, jetzt werde ich mich da wieder an die Wand nageln, ich finde es fast ein bisschen so, wie so die Vorbereitung. Also die Gegner steigern sich so langsam, weil einfache Gegner gibt es nicht. Aber Magdeburg in einem Ostduell im ersten Heimspiel ist doch gängig. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Dynamo wird in der nächsten Saison, denke ich, weniger Spiele gewinnen, als sie unentschieden und gestalten und verlieren. Also insofern kann man nicht davon ausgehen, dass alles gewonnen wird, wie das jetzt vielleicht in der dritten Liga oftmals der Fall war. Finde ich Fürth machbar, finde ich Magdeburg gut, weil so ein Ostduell, gerade erst das Heimspiel, immer eine ganz eigene Charakteristik hat. Ich finde auch Bielefeld, die müssen ja auch erstmal in die Saison reinkommen und die müssen sich in der dritten Liga auch zurechtfinden. Deswegen als zweites Auswärtsspiel gut. Dann kommt Schalke, dazwischen das DFB-Pokalspiel, dann Elversberg. Also gerade die Auswärtsaufgaben Fürth, Bielefeld, Elversberg sind, denke ich, im Rahmen dessen, was du vielleicht als Dynamo, als Aufsteiger auch bewältigen musst, wenn du eine Chance haben willst. Und die Heimspiele Magdeburg, Schalke und dann kommt eben Hannover. Das sind dann eher schon, ja, zumindest vom Namen her, die Großkopferten. Aber im Falle von Schalke wissen wir ja auch, dass das ganz schnell anders gehen kann. Und auf Magdeburg bin ich sowieso gespannt nach dem Ende der Ära Titz, ob das so nahtlos weitergeht oder ob Magdeburg vielleicht das neue FC Schalke ist. Also praktisch mit großen Erwartungen startet, weil es mal einfach sich jetzt zu den Spitzenteams der zweiten Liga zählt und jetzt ja mit dem Neuanfang vielleicht ein ganz anderer Wind auch in Magdeburg weht. Also ich finde das Auftaktprogramm, ich möchte sagen, fast schon dankbar und gut.
Timo, grundsätzlich, was sagst du zu den ersten 5, 6 Spieltagen?
Zu Greuther Fürth, das habe ich ja gerade schon eben gesagt, aber ich finde auch Magdeburg zu Hause im ersten Heimspiel. Ich denke nicht, dass Magdeburg so gut in die Saison starten wird. Sie müssen sich, glaube ich, auch erstmal finden mit neuem Trainer. Die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert jetzt und da das erste Heimspiel dann, da ist die Mannschaft, also Dynamo Dresden wird dann heiß sein, richtig heiß. Das geht eigentlich kaum besser fürs erste Heimspiel. Und dann drittes Spiel ist dann gegen Arminia Bielefeld. Auch da, das ist ein Mitaufsteiger, da ist immer was drin. Und dann das vierte Spiel ist dann gegen Schalke 04, wo ich sage, da wird das Stadion wieder ausverkauft sein, da wird wieder eine extreme Euphorie in der Stadt sein. Und Schalke in den letzten Jahren war jetzt nicht so souverän. Außerdem haben sie einen neuen Trainer. Das muss ich auch erstmal alles wiederfinden bei dem Verein. Ich glaube, das ist für Dynamo eigentlich sehr dankbar, dass viele Vereine in der zweiten Liga ihre Trainer gewechselt haben, auch zum Ende der Saison, jetzt in der Sommerpause, weil Dynamo mit Thomas Stamm ist meiner Meinung nach ein Stück weit eingespielter, trotz der Neuzugänge. Und das kann bei Vereinen wie halt Schalke oder Magdeburg halt manchmal noch für einen Stotterstart sorgen.
Die ersten Termine stehen ja noch nie fest. Also klar ist, dass Dynamo am Samstag oder Sonntag starten wird, weil das Auftaktspiel Freitagabend wird in der zweiten Bundesliga zwischen Hertha und Schalke ausgetragen werden. Und dann wird man eben an diesem 1. August-Wochenende in Fürth starten. Was feststeht, ist der Termin vom Pokalspiel. 18. August wird da gespielt, 18 Uhr gegen FSV Mainz. Und damit sind die Mainzer jetzt nicht ganz zufrieden, weil die 3 Tage später dann Conference League Qualifikation spielen. Die müssen gebettelt haben, lasst uns bitte Samstag oder Sonntag spielen. Aber weil Stadtfest in Dresden ist, hat man gesagt, nö, geht nicht. Wir müssen Montag spielen. Für Mainz ist der Termin wirklich schwierig, würde ich mal sagen. Und da frage ich mich, warum hätte man nicht Sonntagabend spielen können? Ging da letztes Jahr gegen Düsseldorf auch. Und zwischen Mainz und Dynamo ist ja jetzt die große Fanrivalität nicht vorhanden.
Ich verstehe da die Spielplanmacher auch nicht. Ich kann da den Ärger der Mainzer sehr gut nachvollziehen. Ich bin da auch ein bisschen ärgerlich, weil der Montagabendtermin ist für mich auch sehr, sehr ungünstig.
Was hast du da vor? Eis essen gehen oder irgendwie Konzert oder was ist denn da, liegt denn da an bei dir?
Ich habe eine private Veranstaltung. Ich kann es auch sagen, ich bin seit Anfang Januar bin ich in einem Tanzkurs und da ist Montagabend immer tanzen.
Mensch, aber dann wird auf dem grünen Rasen vom Roter Farbestein getanzt.
Genau, Standard und Latein, aber für mich wäre ja ein optimaler Termin gewesen auch Freitagabend als Auftakt. wo das stand.
Nee, Freitagabend wäre nie gegangen. Freitagabend ist Scooter am Elbufer. Freitag wäre nie gegangen.
Also es wäre für mich jetzt so ein optimaler Termin gewesen. Es wäre so der Auftakt in das Stadtfest gewesen. Hätte man erst zu Dynamo gegangen, dann abends noch ein bisschen, hätte man dann den Pokalsieg beim Stadtfest noch ein bisschen bejubelt und hätte dann ein schönes Stadtfest gehabt und geht dann beschwingt in die neue Woche. Aber so ist es ja nicht gekommen.
Tino, was sagst denn du? Also ich merke schon, ihr seid alle sehr, sehr sportlich bei sächsische.de. Also es wird getanzt, es wird gelaufen, es wird geschwommen. Also Hut ab.
Ja, wir haben uns da breit aufgestellt, sozusagen, um auch den Leserinteressen gerecht zu werden. Und ab und zu machen wir ja auch ein bisschen Dynamo. Also Timo hat es gesagt, dass Mainz da maximal bröckelt, kann ich gut verstehen. Andererseits sieht man aber ein Stück weit eben auch mal, welche Einflussfaktoren es einfach alles gibt, immer bei der Spielplangestaltung. Und womöglich wäre vielleicht ja Sonntagabend ein Termin gewesen, aber vielleicht gab es da wieder Dritte, die dann gesagt haben, Sonntagabend wollen wir dieses oder jenes Spiel haben. Ich sage mal andersrum, ja, der Termin ist nicht gut für Mainz, aber die sind ein Bundesligist und die sind so breit aufgestellt, die werden das auch schon hinkriegen. Man kann das ja jetzt, wo wir den Termine kennt, auch in der Trainingsplanung, auch in der Saisonvorbereitung entsprechend berücksichtigen. Aber klar, rein logistisch ist das natürlich doof, wenn du an dem Montagabend tief im Osten irgendwie zurück nach Mainz musst. Damit geht es ja los und das ist ja das eigentliche Problem. Ich glaube, die spielerische Belastung, also diese 90, vielleicht auch 120 Minuten Dynamo, das ist jetzt gar nicht mal zwingend der Punkt, sondern eher das Logistische, was dranhängt. Also wann
kommt. Weil du weißt ja auch noch gar nicht, ob du in der Konferenz-Qualifikation zu Hause oder auswärts spielst. Ich kann es ja irgendwie halt nach Osteuropa verfrachten.
Das kann dich auch in die Tiefen Portugals oder sonst wohin verfrachten. Du musst aber an dem Montagabend irgendwie aus Dresden weg. Und auch das geht wahrscheinlich auch nur mit dem Charterflieger, von dem du nicht genau weißt, wann du den jetzt starten kannst, weil es eben das Spiel definitiv nicht nach 90 Minuten beendet sein muss, sondern eben auch länger gehen kann. Und dann ist der Dienstag, wie er ist, und dann musst du aber eigentlich an dem Mittwoch schon wieder, wenn du auswärts spielst, fliegen und Conference League, das ist die Qualifikation oder ist das die erste Runde?
Aber machen nee, das ist die Qualifikation.
Na, dann ist es ja die Tiefen Portugals oder die Tiefen Osteuropas oder irgendwo sonst wo. Das ist ja nur kein namhafter Gegner, vielleicht auch irgendwie die dritte irische Mannschaft oder so, die jetzt auch wahrscheinlich, wenn du Pech hast, logistisch nicht so angebunden ist, dass du einen Direktflug dahin kriegst, sondern vielleicht dann vor Ort nochmal 2-3 Stunden Bus fahren musst. Also da verstehe ich den Ärger, weil Christian Heidel, der Mainzer Manager, der ist jahrelang dabei und wenn der sich so weit aus dem Fenster lehnt, wird der wahrscheinlich auch wissen, dass es eine Sonntagabend-Variante gegeben hätte. Aber Jens, und da sind wir ja bei dem, was du schon oft genug angesprochen hast, die Terminierung einzelner Spiele ist und bleibt ein Mysterium. Und auch wenn der DFB und die DFL sich dann immer wieder gerne zurückzieht und auf höhere Mächte, in dem Fall die Sicherheitsbehörden, verweist, so richtig schlau und so richtig zufrieden geht man da selten hervor. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder haben, dass wir wieder mal über Ansetzungen diskutieren, die man als Außenstehender einfach nie versteht.
Eins ist positiv an der zweiten Liga, dass die Ansetzungen etwas früher kommen als in Liga 3. Das muss man wirklich sagen. Da hat man in der ersten und zweiten Liga etwas mehr Vorlauf, hoffentlich. Und ein Thema natürlich noch, das auch letzte Woche für Gesprächsstoff dann gesorgt hat. Aber ich finde, es ging dann im Vorlauf relativ geräuschlos über die Bühne, ist der Kauf des Fanshops. Der geht jetzt sogar ein halbes Jahr schneller über die entsprechende Bühne. Man holt die letzten Anteile, die restlichen Anteile bereits zum 1. Januar 2026. So wurde es letzte Woche per Pressemitteilung von Dynamo Dresden verkündet. Der Notartermin hat stattgefunden. Und wenn ich die Pressemitteilung von Dynamo Dresden lese, dann hat man den Eindruck, es gibt bei der ganzen Sache nur Gewinner.
Das ist ja wie bei jeder Transfermeldung so, dass jeder sich freut und die bestmögliche Variante ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Schritt ist jetzt vollzogen worden und mir fehlt da insofern echt die Detailtiefe und die Kleinigkeiten, sozusagen das Kleingedruckte im Vertrag. Und vor allen Dingen kann ich die Auswirkungen als Außenstehender jetzt schlecht abschätzen. Ich lasse mich jetzt mal insofern überraschen und habe für mich mir vorgenommen, mal ein Jahr später danach mal einen Strich drunter zu ziehen und zum Beispiel mir mal die Merchandising-Produkte als solches anzugucken, weil ich fand, Dynamo hatte jetzt einen ganz guten oder hat ein ganz gutes, sehr gutes Fanartikelsortiment mit immer wieder coolen Produkten. Und mal gucken, ob das dann weiter so ist. Und B, das
und die Ekozentrik bleibt doch Partner.
Naja, die Frage ist ja aber, wie sich das jetzt ausgestaltet. Es ist ja jetzt nicht so nur, dass, wenn ich das alles richtig verstanden habe, es ist ja jetzt nicht nur so, dass im Briefkopf sich die Adresse ändert und die und 100% Dynamo Dresden dort steht, sondern Ekozentrik ja Partner bleibt, aber vielleicht jetzt selber auch andere Schwerpunkte setzen kann, darf, soll, muss. Wie gesagt, ich bin da komplett weit weg und bin gespannt, wenn alles so bleibt, wie es ist. Dann war es ja viel, viel Geräusch um wenig. Den Punkt, den ich noch ausführen wollte, nach einem Jahr mal einen Strich drunter machen und sich mal die Merchandising-Umsätze angucken, ob es da einen Einbruch gab oder eine Steigerung. Und letztendlich, wir sind im Profifußball unterwegs, wird das das maßgebliche Kriterium sein. Und das ist ja auch so ein bisschen ja, der Hintersinn, halt das Geld, was man damit einnimmt, in der eigenen Kasse zu behalten und weniger teilen zu müssen.
Ich sehe das eigentlich wie Tino. Mir fehlt da ein bisschen das Hintergrundwissen, um da ins Detail zu gehen. Das, was ich gehört habe, du hast gerade den eheren Termin angesprochen, dass es jetzt schon zum 01.01.2026 übernommen wird. Das hat meiner Meinung nach voll den Hintergrund, dass man halt die Ausgaben, die man halt für den Kauf der Anteile ausgeben muss, dass man die über das gesamte Geschäftsjahr strecken kann und dadurch halt die Bilanz ein Stück weit positiver aussieht, als wenn man das in dem halben Jahr gemacht hätte. Für mich steht da eher die größere Frage dahinter. Jetzt hat Geschäftsführer David Fischer ja den Machtkampf mit der Fanszene verloren oder die Fanszene hat sich da durchgesetzt. Da bin ich jetzt gespannt, wie das da weitergeht und was das da für Auswirkungen hat, weil er muss jetzt diese Entscheidung, die er damals anders getroffen hätte, wenn er sie alleine getroffen hätte, hätte den Fanshop später zurückgekauft. Was das jetzt natürlich dann noch für ihn bedeutet, wenn er das jetzt natürlich positiv gestaltet und am Ende eine positive Bilanz rauskommt, werden die Fans sagen, na, wir haben es doch immer gewusst. Und wenn es negativ wird, dann wird es ihm auch irgendwie negativ ausgelegt und sagt, naja, du hättest das einfach besser machen müssen. Und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht zwischen ihm und ja der aktiven Fanszene und dem Verein generell.
Unabhängig jetzt vom Fanshop-Rückkauf wären das, glaube ich, auch auf der Ebene spannende Zeiten, die da auf Dynamo Dresden zukommen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal weiter auf das Sportliche. Ich glaube, das ist im Fokus die Vorbereitung auf die Zweitligasaison mit dem Trainingslager in Oberösterreich. Das wird dann auch ein Thema sein, dann in der nächsten Woche nochmals, wenn wir ein Resümee ziehen und ja, ich komme ja dann auch nochmal vorbei und hoffen dann natürlich auf ein Interview im Trainingslager, auf ein längeres Interview und mal schauen, wie dann so die Stimmung im Team bei den Schwarz-Gelben ist. Timo, vielen Dank für deine Eindrücke. Servus nach Österreich. Lass dir die oberösterreichische Küche schmecken und üb ein bisschen lateinamerikanische Tänze auf dem Zimmer.
Das ist schwer ohne Partnerin, aber ich probiere.
Da kann man so Trockenübungen sicherlich machen. Das muss man auch ein bisschen improvisieren. Das ist wie Training unter dem Ball. Da kann der Fußballer auch mal immer eine kleine Übung einstreuen. Das schafft man schon. Timo, vielen Dank. Schöne Grüße.
Schöne Grüße zurück nach Dresden.
So, das war unsere launige Runde mit Jens und Timo aus Österreich. Wie gesagt, ich versuche mich am Donnerstag auch mal für ein paar kurze Tage auf den Weg dorthin zu machen. Du bist ja leider nicht mit dabei. Letztes Jahr sind wir noch zusammen ins Trainingslager gereist. Dieses Jahr muss der feine Herr offenbar trainieren. Hat andere, wichtigere Termine.
Wichtiger würde ich nicht sagen. Andere stimmt, ja.
Leider. Was wir sagen können, wir sehen uns definitiv am 22. Juli zum Live-Podcast.
Und wir werden nicht alleine sein im La Campagnola am 22. Juli zum Live-Talk von Schwarz-Gelb, der großen Saisonvorschau, Jens. Ich habe gehört, es ist ausverkauft. Zum Glück gibt es einen Livestream und wir können jetzt wahrscheinlich auch schon die ersten Gäste verkünden, oder?
Können wir machen, ja.
Wollen wir sagen, dass Thomas Stamm wieder dabei ist?
Thomas Stamm ist natürlich mit dabei. Thomas Stamm hat gerne zugesagt, auch wenn es für ihn eine stressige Woche sein wird, weil Freitag ist ja das, da geht es ja wieder nach Österreich, das Testspiel, die Generalprobe gegen SC Freiburg. Aber er hat zugesagt und darüber freuen wir uns sehr. Und wir werden noch den einen oder anderen weiteren namhaften Gast mit dabei haben. Eins kann ich auch noch sagen, wir werden auch noch ein paar Tickets hier über unsere Social-Media-Kanäle verlosen.
Na klar, das auf jeden Fall. Und weil du ja gesagt hast, ich habe die Kritik schon wieder verstanden, im letzten Jahr sind wir noch gemeinsam ins Trainingslager gefahren. Schön, dass Thomas Stamm in diesem Jahr wieder dabei ist, damit nicht alles neu ist in diesem Sommer. und wegen so Tradition und Aberglaube und ja, die letzte Saison lief ja dann so erfolgreich. Insofern schön, dass Thomas Stamm dabei ist. Er kann uns dann natürlich erzählen, sein Blick auf die Vorbereitung kann sicherlich auch vielleicht das ein oder andere Urteil, was wir jetzt hier getroffen haben, revidieren, bestärken, seine Sicht erzählen und uns vielleicht auch nochmal erzählen, wie es zu dem Testspiel gegen SC Freiburg kam. Das ist ja dann sozusagen, du sagst es Jens, die Generalprobe. Wieder in Österreich, sicherlich auch ungewöhnlich, aber, und da schließt sich der Kreis dieser Folge, dann wahrscheinlich der stärkste Gegner.
Möglicherweise der Europa-League-Teilnehmer der SC Freiburg, und weil die da gerade eben im Trainingslager sind und sich wahrscheinlich so ein Gegner von der Kragenweite Dynamo Dresden gewünscht haben, wird es dann so sein, dass Dynamo Dresden dorthin fliegt, den Test absolviert und wieder zurückkommt.
Genau, so sieht das aus. Insofern haben wir die wichtigsten Daten für einen heißen Juli genannt. Und sind wir mal gespannt, was bis nächste Woche passiert. Ich bin ja gespannt, wie es dir in Oberösterreich gefällt und ob du an Linz vorbeikommst und Windischgarsten jemals erreichen wirst.
Ja, nee, Linz will ich auf dem Rückweg machen.
Das ist taktisch clever, Jens. Pack nicht so viel ein, dass im Kofferraum noch Platz ist.
Für eine Linzer Torte? Ich glaube nicht, dass die so viel wegnimmt. Aber ich habe jetzt auch schon gelesen, es muss dort noch andere Leckereien geben. Also die Linzer Torte ist vielleicht teilweise überschätzt. Wobei, und da schweife ich jetzt noch mal kurz ab, Fritz von Turn und Taxis, der frühere Sky-Kommentator, hat mir mal verraten, die Linzer Torte ist mit das Leckerste, was es gibt. Und deshalb muss ich die mal ausprobieren.
Okay.
Kam dort her.
Damit ist der Einstieg für nächste Woche schon festgelegt. Du wirst nicht singen, du wirst wahrscheinlich schmatzend erzählen in deinem persönlichen, sag ich mal, Dessert-Ranking, wo die Linzer Torte einkommt.
Ich bin gespannt.
Wir wissen ja alle, Pistazieneis ist bei dir noch ein Favorit. Und ich sage mal noch, Waffeln würde ich mal dir noch mitgeben. Und jetzt die Linzer Torte. Und da kannst du uns dann nächste Woche mal ein Ranking machen.
Ich mache dir ein Ranking. Mein Lieber, trainier du schön fleißig und immer auch ans Trinken denken. Trinken, trinken, trinken bei den Temperaturen.
Absolut, ganz wichtig. Und das ganz ohne Flachs und Krümel. Trinken ist wichtig.
Tschüss.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.